Liebe Gemeinde, Polizisten brauchen Sie, Soldaten brauchen Sie, die Schutzkleidung. Bereits nach dem Amoklauf von Winnenden wurde die Schutzausrüstung der Polizei in Baden-Württemberg verbessert. Sie bekamen zusätzlich zu ihrer klassischen Schussweste einen Schulter-, Hals-, Unterleibschutz und einen Helm. Dann kamen die Terroranschläge in Frankreich, in Belgien, mit vielen Toten und Verletzten. Und sie haben gezeigt, es gibt noch eine viel größere Bedrohungslage. Und entsprechend hat der damalige Innenminister in Baden-Württemberg, Reinhold Gall, Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die Ausrüstung der Polizei reicht nicht aus für einen Einsatz gegen Terroristen mit Kriegswaffen. Die Beamten aus den Revieren sind die, die bei einem Anschlag zuerst am Tatort eintreffen, noch bevor Spezialkräfte dazukommen. Und deswegen wird jetzt diese Schutzausrüstung weiter verbessert. 13 Millionen sind vorgesehen in Baden-Württemberg. Das heißt, sie sollen eine Art Überwurf bekommen, diese Polizisten, mit flexiblen Platten, sind da drauf. Außerdem soll es 3000 neue Maschinenpistolen geben mit besserer Zielgenauigkeit und Durchschlagskraft. Aber nicht nur Polizisten und Soldaten brauchen eine Schutzausrüstung. Der Apostel Paulus macht deutlich, Menschen, die zu Jesus Christus gehören, die zum Glauben an ihn gekommen sind, die leben in einer Welt, in der sie ohne Schutzausrüstung leicht Schaden nehmen können. Christsein ist ein Kampf. Das ist kein Chillen irgendwo in der Kuschelecke in der Frommen. Das wird manchmal verwechselt und oft ist uns das auch nicht bewusst, dass wir in einer Auseinandersetzung uns befinden. Der Feind ist nicht sichtbar, aber dennoch deutlich spürbar. Paulus sagt Folgendes. Er sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen, mit Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. In Auseinandersetzungen, Anfeindungen, wie auch immer, da stehen natürlich in der Regel Menschen gegenüber, die sich feindlich verhalten, die Böses tun. Aber diese Menschen sind nicht frei, sondern die werden quasi fremdbestimmt von anderen Mächten. Und darüber wird nicht gerne geredet. Wer heutzutage redet vom Teufel, von Dämonen, der wird ausgelacht. Und bis hinein in die Pfarrerschaft herrscht ein ganz peinliches Schweigen, wenn es um diese Frage geht, gibt's den Teufel oder gibt's ihn nicht? C.S. Lewis, der englische Schriftsteller, hat einmal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel. Der erste ist, seine Existenz zu leugnen. Und der zweite ist, sich in übermäßiger, ungesunder Weise mit ihm zu beschäftigen. Über beides freut sich der Teufel gleichermaßen, der die Realität des Bösen leugnet, aber genauso der dann so fasziniert ist von dem Ganzen und gar nicht mehr aufhören kann, überall nur noch den Teufel zu sehen und zu widern. In Goethes Faust, da lacht der Mephisto und sagt, den Teufel spürt das Völkchen nie und wenn er sie am Kragen hätte. Und entsprechend verwundert stehen wir Menschen dann da, wenn plötzlich der Teufel los ist und wenn alles drunter und drüber geht. Meine Lieben, als Christ glaube ich nicht an den Teufel, weil Glauben würde bedeuten, ich vertraue jemand. Aber als Christ rechne ich mit dem Teufel. Aber der Teufel ist, sagt die Bibel auch ganz klar, nicht ein Alternativgott, sondern er ist ein besiegter Widersacher von Gott. Deswegen heißt es auch, es ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Und auch wenn er sozusagen bereits in Ketten liegt, so sind die Ketten doch noch so lange, dass er in dieser Welt sein Unheil treiben kann. und auf alle möglichen Arten und Weisen versucht, Menschen zu Fall zu bringen, Menschen wegzubringen von Gott, von Jesus. Ich habe es schon gerade gesagt, ich halte nichts davon, dass man hinter allem und jeden immer gleich den Teufel, das Böse, widert. Aber manchmal gewinnt das Böse so eine bizarre Eigendynamik, dass man das nicht mehr nur noch menschlich und psychologisch irgendwie erklären kann. Denken wir an Auschwitz. Denken wir jetzt in jüngster Zeit an Paris, an Nizza, Orlando, an München. Und ich denke, da spürt man etwas von den teuflischen Mächten, von diesen Kosmokraten, die Menschen beherrschen und bestimmen können. Oder wenn man diese Berichte hört von Nordkorea, von den Straflagern, wo sich Menschen immer nur ausdenken, was kann ich noch für fiesere und brutalere Foltermethoden mir ausdenken, um die Leute zu quälen. Aber diese Anfeindung, dieser Kampf, der muss gar nicht immer so spektakulär sein. Schauen wir uns nur um. Die vielen, die mal dabei waren, hier in der Kirchengemeinde in Öschelbronn, und jetzt meine ich nicht die, die gestorben sind, sondern die, die noch leben, die, die mal dabei waren und jetzt nicht mehr da sind, die vielleicht mal ganz Feuer und Flamme waren für Gott, für Jesus, sich engagiert haben und heute sind sie weg. Negative Einflüsse, Einflüsterungen. Und so ganz langsam ist man immer weiter weggekommen, auf einen anderen Weg, weg von Christus, weg von den Christen. Und deswegen sagt der Paulus, es sind die listigen Anschläge des Teufels, die listigen. Und da heißt es eigentlich im Griechischen, das Wort heißt Methodias, Methoden. Methoden werden verwendet. Ausgeklügelte, listige Methoden werden angewandt, um Menschen zu verführen und zu täuschen. Und Martin Luther beschreibt diese Methoden so: groß Macht und viel List, sein grausam, Rüstung ist auf Erden nicht seinsgleichen. Und liebe Gemeinde, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht, die Bibel ist da klar. Wir stehen in einer geistlich-geistlichen Auseinandersetzung. Und eins ist auch klar, dass keiner von uns aus eigener Kraft diesen Kampf bestehen kann. Das wäre so, wie wenn man mit einem Taschenmesser gegen einen Panzer kämpfen wollte. Und das ist der Grund, warum der Paulus jetzt Folgendes schreibt, dass er sagt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke und zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und das ist ganz wichtig. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hier wird deutlich gemacht, Jesus ist da und der hat den Teufel bereits besiegt. Haltet euch ganz nah zu ihm. Lebt mit ihm. Dann seid ihr sicher. Und dann zieht aber auch bitte jetzt diese Waffenrüstung Gottes an. Für mich heißt das, Waffenrüstung anziehen heißt Bibel lesen, stille werden. Hören auf Gott, beten. Das ist sowas wie Waffenrüstung anziehen. Und es ist ganz wichtig, damit da nicht jemand irgendwas Falsches mitnimmt. Ganz wichtig ist, es geht hier um eine rein geistliche Auseinandersetzung. Wir wenden keine Gewalt an gegen Menschen. Wir führen keinen heiligen Krieg gegen Ungläubige, Andersgläubige. Sondern es ist eine geistliche Auseinandersetzung. Die einzigen Waffen sind das Wort Gottes und das Gebet. Das heißt, das ist in der Konsequenz absolut friedfertig. Aber es ist trotzdem eine harte Auseinandersetzung. Und dieser Gebrauch, dieser Kampfausrüstung, diese Schutzausrüstung, der muss eingeübt werden. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach diese Teile mal an. Der Paulus hat natürlich den römischen Legionär vor Augen, wenn er jetzt dann diese einzelnen Waffenteile sich anschaut. Und er beginnt hier bei dieser Schutzausrüstung mit dem Gürtel der Wahrheit. So steht nun fest, umgürtet an den Lenden mit der Wahrheit. Das heißt, zuerst zieht der römische Soldat sein Untergewand an und dieses Gewand muss er dann aber mit einem Gürtel festmachen, dass es nicht runterrutscht. Der Gürtel sozusagen, der hält alles zusammen. Und Paulus sagt, der Gürtel, der alles zusammenhält, das ist die Wahrheit. Von Natur aus leben wir Menschen in einer Lüge, in einer Lebenslüge. Und diese Lebenslüge heißt, es ist alles gut, es ist alles prima, es ist alles in Ordnung, auch in Bezug auf Gott. Man macht sich über den eigenen Zustand etwas vor und hinter dieser Lebenslüge steht Satan, den Jesus einmal nennt, den Vater der Lüge. Ich mache ein Beispiel. Wenn ein anderer knickrig und knausrig ist, dann sagen wir, das ist ein Geizkragen. Wenn wir so handeln, dann sagen wir, wir sind sparsam. Wenn ein anderer Kritik anbringt, dann sagen wir, das ist lieblos. Wenn wir das so tun, dann sagen wir, wir sind einfach aufrichtig. Wenn der andere stur an Vorstellungen festhält, dann sagen wir, das ist ein Rechthaber. Wenn wir das tun, dann sagen wir, das ist Charakterfestigkeit. Wer den Gürtel der Wahrheit anlegt, der hört auf, sich und anderen und Gott was vorzumachen. Der wird ehrlich und der gesteht sich ein, ja, Gott, es ist so, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich bin schwach, ich mache Fehler, ich habe Sünden, ich war lieblos, ich war neidisch, ich war undankbar, ich war unzufrieden, ich habe mich treiben lassen, ich habe dir nicht vertraut, ich habe dich nicht geehrt. Und deswegen, Herr, vergib mir meine Schuld und hilf mir, immer mehr ein Mensch zu werden, so wie du dir das vorgestellt hast. Ehrlich, wahrhaftig sein. Wahrhaftig vor Gott und den Menschen. Das gibt dann auch Standvermögen und Sicherheit. Der Gürtel der Wahrheit. Jetzt kommt das Zweite. Das ist der Panzer. Der Panzer angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Das schützt natürlich die wichtigen Organe. Dieser Brustharnisch. Wenn es hier von Gerechtigkeit die Rede ist, dann ist eben ganz wichtig, es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Nicht, dass wir irgendwie unsere Gerechtigkeit zusammensuchen und dann uns damit schützen, sondern es ist ganz klar, es geht um die Gerechtigkeit Gottes, Gottes Gerechtigkeit. Dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist, dass er uns vor Gott gerecht macht, das muss ich annehmen. Jesus, dein Tod am Kreuz vergibt mir meine Sünde. Dein Tod macht mich gerecht vor dem Vater. In einem alten Lied heißt Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Dass er Gott uns freispricht von Sünde, ohne dass wir was tun können. Und das heißt dann aber auch umgekehrt, dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit heißt auch, lass dir nicht einreden, wenn du scheiterst, das war jetzt zu viel. Du hast es vergeigt. Gott kann dich jetzt nicht mehr brauchen. Lass dir nicht einreden, sondern leg diesen Panzer der Gerechtigkeit an. Jesus, du bist für meine Sünde gestorben. Ich nehme das für mich an. Bitte ihn um Vergebung. Und er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Diese Schmähungen und Anklagen des Teufels, sie müssen abprallen am Panzer der Gerechtigkeit. Dann kommen die Stiefel des Evangeliums. Seid an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Dieses Stiefel, wir würden heute eher sagen, das sind eine Art Sandalen, aber die waren eben notwendig zum Gehen über steinige Straßen, lange Wege. Und Paulus benutzt sie und sagt, das braucht ihr für die langen Wege, wo ihr unterwegs seid, für einen missionarischen Auftrag. Wenn ihr euch auf den Weg macht zu den Menschen und ihnen die Botschaft von Jesus zu bringen. Weil das kann manchmal ein ganz langer Weg sein, dass man jemanden begleiten muss. Und da kriegt man sonst Wasserblasen an die Füße. Und das heißt, er sagt, mach dich auf den Weg mit der guten Nachricht von Jesus. Lass dich nicht lähmen. Lass dich auch nicht lähmen von dieser Stimme, die sagt, was willst du schon anderen Menschen erzählen? Schau mal dein geistliches Leben an. Das liegt brach. Und da willst du anderen große Reden, mit anderen große Reden schwingen? Oder vielleicht auch diese Stimme, die uns entmutigt, indem sie sagt, lass das Ganze. Die Leute interessiert das gar nicht. Die sind so glücklich. Lass es, es bringt ja alles nichts. Aber der Paulus sagt, lasst ihr euch nicht um Himmels Willen von diesen destruktiven Stimmen lähmen, sondern Zieht die Schuhe an, macht euch auf den Weg, geht zu den Menschen, sucht sie auf, erzählt ihnen von eurem Glauben, erzählt ihnen von Jesus. Zieht die Schuhe der Gleichgültigkeit, die Hausschuhe aus und zieht eure Wanderstiefel an, mit der Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben, zu bringen. Ermutigt die Menschen zu beten, das Neue Testament zu lesen oder ein christliches Buch oder mitzukommen, einen Gottesdienst oder Akzente-Gottesdienst. Und jetzt kommt das Vierte. Das Vierte ist das Schild des Glaubens. Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens, mit denen ihr auslöschen könnt die alle feurigen Pfeile des Bösen. So ein römischer Soldat, so ein Söldner, ein Legionär, der hatte so ein Langschild, ein großes Schild. Und dieses Schild heißt Tyra. Klingt schon an, Tür. So groß wie eine Tür, würde man fast sagen. Ein großes Schild, wo man dahinter sozusagen sich dahinter verbergen kann, hinter diesem Langschild. Es gibt manche Christen, die machen ganz bewusst ein Kreuzeszeichen. Oder hängen sich ein Kreuz um den Hals, aber jetzt nicht sozusagen nur als Schmuck, auch nicht als Talisman, aber einfach um deutlich zu machen, ich stelle mich hinter Jesus Christus. Ich verberge mich hinter ihm. Wir können das auch durch Worte tun, dass wir sagen, Jesus Christus, bitte schütze mich, berge mich, stell dich vor mich. Es gibt so viele Pfeile, die auf uns zufliegen. Und diese Pfeile haben Namen. Diese Pfeile heißen Entmutigung, Enttäuschung, Zweifel. Und diese Pfeile sind feurig. Das heißt, sie verletzen, wir fühlen uns getroffen und sie setzen was in Brand. Sie brennen, sie stecken an, sie brennen nieder. Und auch als Christen kommen wir immer wieder an so Momente, wo wir in solchen Angriffen stehen. Und wo wir vielleicht sagen, hat es überhaupt noch einen Wert? Oder vielleicht auch, dass wir sagen, ich verstehe das alles nicht, was hier passiert in meinem Leben, in der Umgebung. Und dann ist es wichtig, dass wir wieder dieses Neue uns auf Jesus ausrichten und dann vielleicht zu Jesus sagen, Jesus, hilf meinem Unglauben. Schenk mir neues Vertrauen, schenk mir neue Kraft, schenk mir neue Hoffnung. Lass mich hinter dir sozusagen in Deckung gehen. Jesus, du bist mein Schutz. Ich verlasse mich auf deine Kraft, auf deine Stärke. Das ist das Schild des Glaubens, dass wir daran festhalten und sagen, Gott, ich vertraue dir. Du machst es gut, dein Wort ist wahr. Und das kann man auch lernen von den Römern. Nämlich, dass die eine Taktik hatten. Man nennt das die Schildkröten-Taktik. Das heißt, sie haben dann sozusagen, sind zusammengegangen und haben mit ihren Schildern quasi wie einen Panzer, ringsum einen Panzer gebaut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Gemeinsam sind wir stärker als allein. Gemeinsam sind wir sicherer. Gemeinsam sind wir weniger verwundbar. Das ist unter anderem ein ganz, ganz großer Mehrwert und Vorteil von Gemeinschaft mit Christen. Auch nicht nur die Ermutigung, sondern eben auch der Schutz. Der Schild des Glaubens. Und jetzt kommt der Helm des Heils, von dem haben wir vorhin schon ein bisschen was gehört. Nehmt den Helm des Heils, jeder Fahrradfahrer, Motorradfahrer weiß, Helm kann Leben retten. Und auch geistlich kann uns der Helm des Heils retten. Der Helm schützt den Kopf, den Bereich sozusagen unserer Gedanken, unseres Verstandes. Und es gibt so viele Gedanken, die uns verwirren, die uns durcheinander bringen. Und es gibt ganz unterschiedliche Gedanken. Es gibt so diese Überflieger, diese hochmütigen Gedanken. Und im Gegenteil, die deprimierenden Gedanken, die zweifelnden Gedanken, die ängstlichen Gedanken. Und wir wissen, alle Gedanken sind Mächte. Sie sind Mächte, die uns beeinflussen und bestimmen. Und vor diesen destruktiven Gedanken müssen wir uns durch den Helm des Heils schützen. Und zwar, indem wir nämlich diese negativen Gedanken die guten gegenübersetzen. Aussagen der Bibel zum Beispiel, in denen betont wird, was wir wissen können, wo wir gewiss sind. Zum Beispiel, dass wir uns immer wieder deutlich machen, uns damit schützen, sagen, Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich bin ein Kind Gottes, die Bibel sagt es. Oder wenn wir wieder Zweifel haben, ob Gott wirklich einen guten Plan hat, dass wir uns in Erinnerung rufen, dass der Paulus in Römer 8 sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Oder wenn wir denken, wir sind von Gott verlassen, dass wir uns wieder neu sagen lassen und zurufen gegenseitig, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn, Römer 8. Gott geht zum unser Heil, er hat etwas Gutes mit uns vor. Und derjenige, der das Gegenteil verbreitet und uns einredet, das kennen wir, das ist von Anfang an der Teufel. Schon die teuflische Schlange hat zu den Menschen gesagt, ich mache ein großes Fragezeichen. Gott meint es nicht wirklich gut mit euch. Gott will euch nicht das wirklich geben, was ihr braucht. Großes, dickes Fragezeichen. Gott will dich zu so einem komischen Christen machen, den andere nur belächeln. Und deine schönen Karrierepläne, die kannst du auch dann abhaken, wenn du diesen Weg gehst. Und Paulus sagt, lasst euch nicht von diesen Gedanken sozusagen niederringen. Setzt den Helm des Heils auf. Sagt es euch immer wieder, Gott will das Gute, das Beste für mich. Gott schenkt mir ein sinnerfülltes Leben. Das ist manchmal anstrengend, manchmal schwierig, aber es ist das beste Leben, das es gibt. Setzt den Helm des Heils auf für deine Gedanken. Und jetzt kommt zum Schluss das Schwert des Geistes. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und in dieser Ausrüstung, die wir jetzt bisher so gesehen haben, es gab natürlich noch andere da bei den Römern, aber das, was der normale Legionär normal dabei hat, ist das Schwert, das einzige, wo man auch mit angreifen kann. Und einzelne Bibelworte, das ist wie ein Schwert, mit dem man sozusagen etwas ausrichten kann und natürlich auch sich verteidigen kann. Und wie man sich verteidigen kann mit diesem Schwert, dem Wort Gottes, das zeigt Jesus natürlich ganz deutlich, wo er 40 Tage in der Wüste ist, in der Versuchung. Da kommt der Teufel mit allen möglichen tollen Angeboten und dann kommt immer wieder diese Antwort von Jesus, aber es steht in der Schrift im Wort Gottes geschrieben. Zack, 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 haarscharf. Das Schwert des Geistes, Schlag auf Schlag. Und Worte Gottes, das ist oft das Einzige, das wir in Anfechtungen noch in der Hand haben. In Extremsituationen, bei Krankheit, bei Verlust, im Alter, im Sterben, da helfen nicht mehr menschliche Erfahrungen und menschliche Gedanken, sondern nur noch das eine. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Ich halte mich an dein Wort. Das gilt, basta. Und deswegen ist es so hilfreich, dass wenn man einzelne Bibelverse auswendig lernt, quasi als eiserne Ration, dass man so Dinge bei sich hat, so ein Pool quasi an Worten, die einem helfen können. Und dann ganz am Schluss, da weist der Paulus nochmal auf die besondere Bedeutung des Gebets, denn er sagt, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist, und wacht in aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Man muss sich vorstellen, der Paulus saß in Gefangenschaft in Rom. Und er fordert die Christen in Ephesus auf, betet. Aber wenn man weiterliest, das ist ganz interessant, er hat nicht gesagt, jetzt betet für mich, dass ich jetzt bald freikomme, sondern das kommt dann nachher, wenn man das weiterliest, er sagt, betet dafür, dass ich weiterhin Mut habe und Freudigkeit habe, das Evangelium hier zu verkündigen, da wo ich Menschen hier treffe, in Rom. Da sind ja immer wieder Leute in sein Gefängnis gekommen, er war vielleicht auch nicht so eingesperrt, wie wir das kennen, eher so, wie man sagt, eine Art Freigänger oder sowas. Das heißt, er hatte Kontakte mit verschiedenen Leuten auch in Rom, obwohl er gefangen war. Und er sagt, betete für mich, dass ich den Mut habe und die Freimütigkeit und weiterhin gerne das Evangelium von Jesus weiter sage. Und liebe Gemeinde, wenn dieser Paulus, dieser große Apostel, wenn der die Fürbitte gebraucht hat von den anderen Christen, dann dürfen auch wir das in Anspruch nehmen. Dass wir unseren Hauskreismitglieder sagen, betet für mich in der und der Situation. Betet für mich, dass ich auch Mut habe, zu dir, zu Jesus zu stehen. Vielleicht in einer besonderen Situation am Arbeitsplatz oder mit Geschäftspartnern. Betet für mich in einer schwierigen Situation. Und dieses Betet für mich, das möchte ich einfach auch heute von mir aus sagen. Betet für mich, beten Sie für mich, beten Sie für unseren Diakon, beten Sie für unsere Ältesten, beten Sie für unsere Mitarbeiter. Beten Sie für mich und für alle anderen, dass wir das Evangelium von Jesus weitergeben können. Und liebe Gemeinde, wer schon eine Weile unterwegs ist als Christ, der weiß, dass das Leben als Christ kein Spaziergang ist. Aber das Gute ist, Jesus ist bei uns. Und Jesus ist unschlagbar. Er hat Sünde, Tod und Teufel besiegt. Und wenn wir Widerstände erleben, dann muss das nicht unbedingt ein Systemfehler sein. Wenn wir Widerstände erleben, dann muss das nicht immer heißen, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich habe was Falsches gemacht, sondern Widerstände können auch bedeuten, dass wir gerade auf dem richtigen Weg sind. Denn eins ist auch klar, der Teufel wird vor allem die Leute angreifen, die für ihn was bewirken, nicht die, die in der Ecke schlafen. Auf die braucht er sich nicht mehr kümmern. Die schlafenden Christen, die sind nicht auf seinem Plan, weil die sind nicht gefährlich. Aber die, die was für Jesus tun, die was für ihn machen, die beten, die andere einladen, die für Jesus unterwegs sind, die sind im Angriff. Und die müssen brauchen das Gebet. Und da denken wir jetzt wieder nochmal an diese Schildkrötentaktik. Gemeinsam zu beten um diese Bewahrung. Nicht in unserer Kraft steht es, sondern in der Kraft Gottes. Deswegen sagt Paulus auch zum Schluss, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen.